Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 11. April 2024. Meine verbindlichsten Morgengrüße sende ich Ihnen heute auch vom Genfersee. Wunderbar, in der Romandie zu sein. Ich freue mich auf die Genfer Uhren- und Schmuckmesse, die dieser Tage stattfindet. Alle Hotels sind ausgebucht, ein großer, intensiver Verkehr da. Die ganze Welt des Luxus versammelt sich gegenwärtig in der Rhone-Stadt, in der Calvin-Stadt, wobei der Calvinismus heute nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie früher in der Geschichte. Großartig, dass wir diese Uhrenindustrie haben, vor allem auch seit die Schweizer Banken, die Zürcher Banken da merklich schwächeln, bin ich von speziell patriotischem Stolz erfüllt, dass wir da diese Orlogerie in der Schweiz als Grundlage, als wichtigen Beitragsleister unseres Wohlstands, dass wir auf diese Branche zählen können. Alles andere als selbstverständlich, und man muss jeden Tag Danke sagen als Schweizer, dass wir in unserem Land so viele international erfolgreiche Unternehmen haben, Weltmarken, die die Welt erobert haben. Das ist das Verdienst der Schweiz insofern, als eben eine freiheitliche, auch politische Kultur mit stabilen Eigentumsverhältnissen die Grundlage bildet für diese internationale Präsenz, für die Tatsache, dass eben so viele Firmen und Menschen unser Land attraktiv finden. Und dem müssen wir Sorge geben, das dürfen wir nicht einfach vor die Hunde gehen lassen aus Wohlstandsverwahrlosung, das ja auch ein Ziel meines publizistischen Wirkens, immer wieder diese Sensibilitäten da etwas anzuregen. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche mit einem schönen Titelbild. Wir sehen da ein Restaurant, in dem die Männer intensiv miteinander beschäftigt sind. Und dieses Bild illustriert unsere Coverstory, redet mit allen. Die neuen Sprech- und Kontaktverbote sind ein Angriff auf die Demokratie. Philipp Gut und ich widmen uns eben diesen Bedrohungen, diesen Balkanisierungen, diesem Abgrenzungs-, Ausgrenzungs- und Distanzierungsfimmel. Wir haben bereits darüber gesprochen in früheren Ausgaben von Weltwoche Daily. Röstis blonder Albtraum, Besuch bei Naturschützerin Vera Weber am Brienzersee. Vera Weber, die bekannte Umweltschützerin, engagiert sich gegen den Rahmen, den Mantelerlass des Bundesrats zur Stromgewinnung. Von den Kritikern auch Landschaftsverschandelungsgesetz genannt. Und das ist interessant, dass eben auch von dieser Seite, nicht einfach nur von der SVP, nur in Anführungszeichen, nur im Sinne der Ausschließlichkeit und Exklusivität, sondern dass eben auch von umweltschützerischer Seite hier sich Protest anmeldet gegen diesen Vorstoss des Bundesrats, der in den Medien im Allgemeinen sehr wohlwollend beurteilt wird. Die Hamas und die Nazis, die Gaza-Islamisten führen einen Zivilisationskrieg gegen den Westen und das eigene Volk. Michel Onfray, der berühmte französische Autor und Intellektuelle, setzt sich mit dem Vorwurf auseinander gegen Israel. Es finde dort ein Genozid statt gegen die Palästinenser. Er weist diese These, diese Behauptung zurück und dreht sozusagen die Anklageperspektive um und schreibt, die Hamas müsste eigentlich angeklagt werden, denn die Terrororganisation habe durch ihr Verhalten die Existenz der Palästinenser aufs Spiel gesetzt. Es sei widersinnig, da Israel auf die Anklagebank zu rücken. Und das ist ein Kontrapunkt zum Artikel, den wir in der letzten Woche drin hatten, als ein palästinensischer Professor, der in Gaza früher unterrichtet hat, aus seiner Sicht einen Blick auf diesen fürchterlichen Konflikt wirft. Mark van Heusseling schreibt über das Erbe des Hauses Agnelli, Fluch und Segen über Italiens heimlicher Königsfamilie, ein wunderbarer Text. Und Christoph Mörgeli beschäftigt sich mit dem dritten Streich des Zürcher Freisinns, Swissair, Credit Suisse und Kinderspital. Die finanziellen Schwindlichkeiten da der FDP, der Freisinnigen im Umfeld von Zürich. Viele weitere Texte auch zum internationalen Geschehen aus anderer Sicht. Natürlich befassen wir uns auch mit dem Klimaurteil von Straßburg. Da ist interessant, dass die Schweiz niemals, das Schweizer Volk niemals darüber abstimmen konnte, ob es an diesem Gericht mitmacht, ob es sich den Urteilen unterstellt. Die Bundesräte sagten damals, ihr müsst euch keine Sorgen machen, die Schweiz wird niemals verurteilt, wir sind die Verkörperung der Menschenrechte. Die Politiker damals, allem voran Bundesrat Pierre Graber, haben nicht damit gerechnet, dass eben die Straßburger Richter ein derart auswucherndes Rechtsverständnis oder Unrechtsverständnis an den Tag legen. Würde man halt sich einfach nicht vorstellen können, dass hier solche Urteile zustande kommen, dass Richter sich aufschwingen, sich über die Bundesverfassung zu stellen und Klimapolitik, jetzt das aktuelle Beispiel, Klimapolitik von der Richterbank aus zu betreiben. Das ist natürlich auch ein Thema, das in den Medien heute Morgen nach wie vor zu reden gibt. Interessant, das Echo, die Kommentierung jetzt auch der linken Seite, auf der klimafreundlichen Seite, um es mal so auszudrücken, das Echo fällt da doch eher verhalten aus. Man ist nicht glücklich darüber. Selbst der Blick, der ja sonst immer mitmacht, da die Boulevardzeitung schreibt, ja, wir wollen keine Klimajustiz. Ich glaube, die Journalisten und auch die politisch interessierten Kreise, die spüren, dass diese Straßburger Richter da jetzt zu weit gegangen sind. Und dass eben dieses Schreckgespenst der fremden Richter, das ist eben keine Halluzination, keine Fata Morgana, keine Wahnvorstellung von Ewiggestrigen, wie das sonst dargestellt wird bei uns im Journalismus, sondern diese fremden Richter sind eine sehr reale Gefahr. Und dieses Urteil aus Straßburg ist so gesehen auch ein Steilpass für die SVP und ihren Kampf gegen die fremden Richter der Europäischen Union im Zusammenhang mit diesen institutionellen Unterwerfungs- oder Anbindungsverträgen. Die meisten Medien versuchen ja in der Schweiz, die Befürchtungen vor den fremden Richtern etwas herunterzuspielen. Das sei kein Problem, wir hätten das alles dann im Griff. Aber dieses Urteil dürfte, das ist auch meine Einschätzung, vielen Schweizern, auch außerhalb der SVP, die Augen öffnen und zeigen, dass hier eben tatsächlich der sogenannte Rechtsstaat oder die Gralshüter des sogenannten Rechtsstaats zur Bedrohung des Rechtsstaats in der Schweiz werden können. Denn der Rechtsstaat in der Schweiz bedeutet erstens, dass man sich ans Recht hält, und zwar alle, und zweitens, das, was Recht ist, bestimmen Volk und Stände. Und dass jetzt diese Straßburger Richter sich erdreisten, der Schweiz sozusagen eine Menschenrechtsverletzung in Sachen Klima vorzuwerfen, verkennt natürlich auch die Tatsache, dass wir eine demokratisch abgestützte Klimapolitik haben und auch als Land bei allen Unzulänglichkeiten vorbildlich sind im Quervergleich, was den Umweltschutz angeht. Das sieht man ja allein schon aufgrund der Intaktheit unserer Landschaft. Und wenn es ein Menschenrecht auf den Klimaschutz gibt, dann müsste es im Grunde auch ein Menschenrecht auf die Nuklearenergie geben, um das Ganze noch in die Absurdität weiterzuführen. Denn wenn es eine Bedrohung der Menschenrechte ist, dass man durch den CO2-Ausstoß angeblich die Existenz der Bewohner der Schweiz in Frage stelle, ja, dann müsste im Grunde ja auch eine Anti-CO2-Politik belohnt werden, in dem Sinn eben mit Nuklearenergie, mit Kernkraftwerken, die kein CO2 ausstoßen. Ja, gibt es jetzt auch ein Menschenrecht auf CO2-Vermeidung, ein Menschenrecht auf Kernkraftwerke? Gibt es ein Menschenrecht darauf, die eigenen Grenzen zu schützen, weil die Massenzuwanderung natürlich auch eine Bedrohung für die Umwelt darstellt und fürs Klima? Also wenn man das weiterspinnt, da kommen sie ja in Abgründe hinein, dass es Gott erbarmt. Mit anderen Worten, das ist nicht die Aufgabe der Justiz, sich dermaßen klimapolitisch oder sonst politisch aufzuspielen. Bin sehr gespannt, was das jetzt in den Folgewirkungen auslöst. Maßnahmenplan gegen die UBS, die Großbank, die Supergroßbank nach der Zwangsfusion gewissermaßen mit der Credit Suisse, stellt ja ein Regulierungsproblem für die Schweiz dar. Enorme Bilanzsumme, 1600 Milliarden Schweizer Franken, das ist doppelt so viel wie das Bruttosozialprodukt unseres Landes. Eine Bank, die im Grunde zu groß ist für die Schweiz. Und da stellt sich die Frage, was macht man, wenn auch die UBS, wir hoffen das nicht, dereinst wieder einmal in Schieflage kommen könnte. Kann die Schweiz das überhaupt stemmen? Und dazu hat der Bundesrat gestern ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Fällt mir schwer, das zu beurteilen. Ich bin kein Regulierungsexperte, aber wenn ich da auf ein paar Einschätzungen und Wortmeldungen und Kommentare abstelle, dann ist das Echo eher kritisch. Man traut diesen Maßnahmen des Bundesrats nicht zu, die Schweiz gewissermaßen aus der Bredouille halten zu können, sollte es mit der UBS einmal wieder abwärts gehen. Die Befürchtungen, dass sich die Bank auch durch eine Wachstumsstrategie da vergaloppieren könnte, diese Befürchtungen sind gross. Da werden wir sicher in der Weltwoche vertiefende Artikel aus berufener Feder entsprechend nachreichen. Gibt ja die Forderung, dass man sehr streng trennen sollte, sogar mit eigenen Aktionariaten, mit eigenen Eigentümerschaften zwischen dem internationalen und dem nationalen Geschäft. Ob das dann allerdings im Ernstfall von den entsprechenden Ländern, etwa Großbritannien oder Amerika, akzeptiert würde, dass wenn da das Investmentbanking pleite geht und da riesige Geldfehlbeträge, Schulden sich aufhäufen, wenn man einfach sagt, ja, die Schweizer Vermögensverwaltung kann da nicht haften, kann da nicht zahlen. Ob das akzeptiert würde, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall übersteigt das hier meine juristische Kompetenz, um Ihnen da abschließende Einschätzungen geben zu können. Der Bundesrat hat auch seinen Plan jetzt bekräftigt, eine Friedenskonferenz zur Ukraine auf dem Birkenstock, auf dem wunderbaren Birkenstock im Resort abzuhalten. Am 15. und 16. Juni soll es soweit sein. Die FDP spricht von einem Vermittlungserfolg, da Ständerat Damian Müller. Und auch die Linken sind da des Lobes voll, sehr kritisch die SVP. Franz Grüter, der frühere Präsident der Außenpolitischen Kommission, nennt das einen PR-Event. Die SVP stellt sich auf den Standpunkt, dass es zu begrüßen wäre, wenn die Schweiz als neutraler Vermittler hier Frieden schaffen könnte. Aber das müsste eher hinter den Kulissen passieren und nicht da sozusagen in den Kameras der Weltöffentlichkeit. Außerdem wird natürlich ausgeblendet heute in den Medien, dass die Russen nicht mitmachen. Und wenn sie Frieden schließen wollen, ja, dann müssen sie alle Parteien an den Tisch bringen. Und für mich hat das Ganze auch etwas selbsttäuschend. Das ist ein Selbstbetrug, der sich da abzeichnet am Birkenstock. Man versucht so, vor allem Bundesrat Gassis möchte so den Anschein erwecken, dass die Schweiz eigentlich immer noch neutral sei. Aber das ist sie nicht. Sie wird nicht von beiden Kriegsparteien als neutral anerkannt. Und über diese elementare Tatsache, ja, argumentiert man sich jetzt hinweg in einem blinden Aktivismus, der da eben eine Friedenskonferenz propagiert, der allerdings das Entscheidende fehlt, nämlich dass beide Seiten daran mitmachen. Dass die Bundesregierung hat gleichzeitig beschlossen, 5 Milliarden für die Ukraine zu zahlen bis 2036. 5 Milliarden Franken für die Ukraine, dies vor dem Hintergrund der 13. AHV-Rente. Wir haben ja diese Verbindung hier schon einmal zum Thema gemacht. Also 5 Milliarden will Bundesrat Gassis für die Ukraine an Aufbauhilfe mobilisieren bis 2036. Die erste Tranche bis 2028 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Und die Absicht besteht darin, das Ganze aus dem Entwicklungshilfebudget zu bezahlen. Das ist die gute Nachricht in diesem Zusammenhang, aber auch die einzige, dass man also einfach Entwicklungshilfegelder umlagern möchte. Ich würde natürlich dagegen stimmen, wäre ich noch im Nationalrat, und würde sagen, diese Entwicklungshilfe, diese 5 Milliarden, die könnt ihr in die AHV investieren, diese Ukraine-Hilfe eine Hilfe an einen Staat, der zu den korruptesten der Welt gehört, ohne die Auflage, dass schweizerische Firmen hier ganz spezifisch zum Zug kommen könnten. Das scheint mir wieder diese typisch traumtänzerische, ausgabefreudige Politik zu sein, wie man sie gerne bei Bundesräten, beziehungsweise oft, nicht gerne, oft bei Bundesräten sieht, die eben mit dem Geld anderer Leute jonglieren. Das, meine Damen und Herren, sind die wichtigsten Nachrichten aus meiner Sicht des heutigen Tages. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch bei der internationalen Ausgabe gleich im Anschluss dabei sind. Wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und freue mich, wie gesagt, heute auf die Uhren- und Schmuckmesse in Genf, auf das Stell-Dich-Ein diese so faszinierenden und innovativen, vor allem auch schweizerischen Industrie, wobei es sich hier um eine Industrie handelt, auch da müssen wir dankbar bleiben, eine Industrie, die im Grunde von französischen Hugenotten in Genf vor vielen hundert Jahren entwickelt worden ist. Die Schweiz eben als religiös toleranteres Land hat damals schon die Trumpfkarte der Freiheit, der Sicherheit ausspielen können. Und dem müssen wir Sorge geben. Machen Sie es gut. Bis bald.